Hallo zusammen beim PASTA, dem Podcast des ASTA der Uni Mainz. Wir sind Liva und Anna des Arbeitsbereichs für Ökologie und wir freuen uns auf unser Gespräch heute mit unseren Gästen Sonja und Lars von Natürlich Lecker. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr heute bei uns seid. Wir hätten ja eigentlich für heute so einen Kochworkshop an der Uni geplant, was jetzt leider nicht möglich ist aufgrund von Corona. Aber wir freuen uns trotzdem, dass ihr jetzt unsere Podcast-Gäste dafür heute seid. Vielleicht stellt ihr beide euch einfach mal ganz kurz vor. Wer seid ihr und was ist genau Natürlich Lecker?
Ja, hi. Unsere Namen kennt ihr ja jetzt schon, Sonja und Lars. Wir haben letztes Jahr im Oktober Natürlich Lecker gegründet als GbR. Und genau, wir machen ganz viele verschiedene Sachen. Zum einen halt die Kochkurse, was ihr eben schon angesprochen habt. Wir haben zum Beispiel auch mit der Public Climate School, also mit Students for Future, auch schon Kochkurse gemacht, also vegane Kochkurse. Das ist auch so unser Motto, also wir machen alles vegan oder rein pflanzlich. Neben den Kochkursen, in denen wir den Leuten halt zum Beispiel zeigen, ja, so standardvegane Sachen, wie brate ich Tofu, so anders ja auch schmeckt. Ja, einen Backkochshop haben wir, oder einen Backkochkurs, nee, einen Backkurs haben wir auch schon gemacht. Oder wie kann ich schnell und einfach Sachen machen, also den Leuten zu zeigen, dass Kochen nicht immer super lange dauern muss und 1000 Zutaten erfordert, sondern dass man auch mit wenigen Zutaten schnell was Leckeres machen kann. So Sachen. Und dann machen wir auch noch Caterings, also jetzt gerade nicht so viele. Wir hatten auch eigentlich jetzt über den Sommer so ein paar Hochzeitsaufträge und auch für so größere Geburtstage und so. Das ist jetzt leider alles ausgefallen. Aber wir hoffen jetzt, dass jetzt langsam wieder vielleicht so kleinere Sachen kommen. Genau, also da machen wir einfach Catering und stimmen das dann immer so spontan mit den Leuten ab, was sie halt wollen. Also wir haben jetzt kein so festes Programm. Und dann haben wir auch noch zwei Dinnerabende gemacht, wo wir eben 6-Gänge-Menüs mit einem bestimmten Motto für eine kleine Anzahl von Leuten gekocht haben. Und ja, das hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Genau, also wir machen verschiedene Sachen, aber alles rund um das Thema vegane Ernährung und Kochen und ja, mit dem Thema Fasten beschäftigen wir uns auch noch ein bisschen.
Und das Thema vegane Ernährung, wie kam das bei euch auf oder wie seid ihr dann dazu gekommen, Natürlich Lecker zu gründen und was sind genau eure Überzeugungen für Veganismus?
Ich bin auf das Thema gekommen, gute Frage. Vor ganz, ganz vielen Jahren habe ich schon mal irgendwann ein Prospekt der Albert-Schweitzer-Stiftung in der Hand gehabt, da ging es darum, hauptsächlich um Milchkonsum, Milchprodukte. Da habe ich so das erste Mal mich damit beschäftigt, warum wir eigentlich die Muttermilch einer anderen Spezies konsumieren. Und das hat dann so ein bisschen in mir gearbeitet, aber ich habe mich dann auch nicht irgendwie tiefergreifend damit beschäftigt. Ja, als es irgendwie immer präsenter wurde, das Thema so Massentierhaltung etc., habe ich irgendwann mit einem Freund zusammen beschlossen, okay, wir versuchen unseren Fleischkonsum zu reduzieren. Und das haben wir dann auch gemacht. Und ja, so peu à peu über die Wochen, Monate habe ich mich dann mehr mit diesen Themen auseinandergesetzt. Und dann gab es damals, die gibt es auch immer noch, so eine interessante Doku, die nennt sich Earthlings. Wer harte Nerven hat, der schaut die sich gerne an. Da ging es einfach darum, wie wir andere Lebewesen, egal in welchem Bereich, also für Nahrung, für Kleidungsherstellung, für Unterhaltung im Zoo oder im Zirkus oder so einfach halt, ja, benutzen. Und danach war für mich klar, okay, ich möchte diese anderen Lebewesen nicht weiter ausnutzen oder für mich leiden lassen. Und dann habe ich über Nacht beschlossen, ab morgen vegan. Und so war das dann. Das war meine Erfahrung damit. Und das ist jetzt mittlerweile so 7 Jahre her, meine ich, wenn ich richtig rechne.
Ja, bei mir hat das vor... Wow, stimmt. Ich hatte am 9. Juni mein 5-jähriges Vegansein. Genau, also ziemlich genau vor 5 Jahren, also habe ich beschlossen, komplett vegan mich zu ernähren, zumindest erstmal am Anfang. Da gibt es ja, wie Lars eben schon angesprochen hat, auch noch andere Bereiche, auf die sich das ausdehnen kann. Und das ist aber auch echt so ein Prozess, weil wir wachsen in dieser Welt ja auf und da ist es halt ganz normal, Fleisch zu essen und Tierprodukte zu sich zu nehmen und Leder zu tragen und genau, das ist halt einfach alles so da und dann nimmt man das erstmal so an und dann habe ich halt auch, weil Freundinnen von mir vegetarisch sich ernährt haben oder vegan und auch eine Freundin von mir im Möhrenmilieu gearbeitet hat und ich da dann mal war und auch bei so einer Infoveranstaltung mal war, habe ich dann irgendwie angefangen, mich damit zu beschäftigen. Bei mir war das am Anfang eher so aus gesundheitlichen Gründen, also nicht, weil es mir schlecht ging oder so, sondern weil ich einfach generell meine Ernährung umgestellt habe, so auf irgendwie mehr Vollkorn, mehr Obst und Gemüse und so. Und da kam ich dann eben auch auf das Thema vegan und habe dann irgendwie so langsam manche Sachen weggelassen und habe einfach mal so ein bisschen ausprobiert, habe auch mehr gekocht und habe dann irgendwie gemerkt, dass es mir damit ziemlich gut ging und habe mich dann weiter mit dem Thema beschäftigt und dann eben auch festgestellt, dass es auch ökologisch eigentlich ziemlich schlimm ist, was die Massentierhaltung so nach sich zieht. Und genau, das heißt, bei mir war am Anfang der Motivator eigentlich gesundheitliche und ökologische Gründe, weil es einfach, können wir gleich nochmal näher darauf eingehen, besser für den Planeten ist, sich vegan zu ernähren. Und dann diese ethische Komponente, die Lars quasi dazu angetrieben hat, die kam bei mir erst dann so im Laufe, weil ich mir dann auch weitere Dokus angeschaut habe und mich damit noch mehr beschäftigt habe. Und ja, es war halt so ein Prozess. Am Anfang habe ich dann erst irgendwann gesagt, okay, jetzt kein Fleisch mehr. Nachdem ich dann mal wieder was gelesen habe über antibiotikaresistente Keime aufgrund der Antibiotikaverwendung in der Massentierhaltung und so. Und dann ging das aber relativ schnell bei mir auch so nach, eigentlich 3 Monaten habe ich dann gesagt, nee, also irgendwie ist mir vegetarisch zu inkonsequent, weil die Milchindustrie eigentlich noch viel schlimmere Sachen macht mit den Kühen, dass ich dann gesagt habe, nee, ab jetzt komplett vegan, ja. Und dann das mit Leder und so Sachen, das kam dann erst so nach und nach, ne, weil man hat ja einfach so viele Sachen und die schmeißt man ja dann nicht weg, das bringt den Tieren ja dann auch nichts mehr, sondern ich habe halt dann nur darauf geachtet, dass alles, was ich neu kaufe, auch bei Kosmetik und so, da werden ja auch an Tieren Versuche gemacht für die Herstellung der Kosmetik, dass ich dann halt ab jetzt nichts mehr neu kaufe, was irgendwie nicht vegan ist.
Okay, ja, du hast es gerade jetzt in dem letzten Punkt schon angesprochen, was so ein bisschen die nächste Frage ist, und zwar, was genau heißt denn jetzt vegan sein für euch? Also macht ihr da den Unterschied zwischen Essen und quasi Leben, also allen anderen Produkten, die ihr einkauft, was du gerade angesprochen hast mit Leder oder was jetzt auch in der Doku irgendwie vorkam, dass es eben nicht nur um die Ernährung geht? Also quasi einfach so ein bisschen breiter gesehen, sollte vegan sein jetzt auch irgendwie einen Anreiz schaffen, möglich zum Beispiel verpackungsfrei zu leben, regionale Produkte zu kaufen, klimafreundlich zu sein, zählen solche Dinge da bei euch in den veganen Stil mit rein?
Ja, es kann mit reinzählen, es kann nicht mit reinzählen. Und das finde ich ist auch irgendwie so das Schöne dabei, weil also für viele ist es halt irgendwie so was sehr Dogmatisches und so, okay, also wenn ich jetzt ab heute vegan bin, dann muss ich es jetzt alles ab sofort genau so machen und wenn ich es nicht mache, dann, keine Ahnung, werde ich sofort aus dem Kreis der Veganer verstoßen und so. Und das finde ich halt ein bisschen kritisch, weil ich finde, es ist voll wichtig, dass man sich erstmal genau damit auseinandersetzt und auch für sich eben absteckt, okay, was heißt das für mich? Was heißt das für mich, vegan zu leben? Möchte ich mich nur vegan ernähren und der Rest ist mir nicht so wichtig? Oder beschäftige ich mich erstmal jetzt mit diesem einen Aspekt und gliedere die anderen Sachen dann nach und nach ein, weil das umfasst so viele Sachen, dass es gar nicht möglich ist, das von heute auf morgen alles schon zu wissen und dann direkt umzusetzen. Also ja. Deswegen war das für mich halt wirklich so ein Prozess. Aber inzwischen würde ich schon sagen, dass ich eigentlich in allen Bereichen darauf achte, so leidfrei wie möglich zu leben. Also wo es eben mir möglich ist, da mache ich das.
Mhm. Ja, gut, das trifft eigentlich genau. Es geht ja darum, ja, so wenig Leiden in dieser Welt zu verursachen, wie wir nur können, und eher dazu beizutragen, dass wir anderen vielleicht auch noch ein bisschen helfen, ihr Leid loszuwerden. Und da spielt es schon auch eine Rolle, ob ich dann, weiß ich nicht, mir Klamotten bei H&M aus einer Fabrik in Bangladesch kaufe oder ob ich versuche, vielleicht überhaupt möglichst wenig Kleidung kaputt gehen zu lassen, sie möglichst lange trage und dann schaue, dass sie vielleicht tatsächlich fair irgendwo in Deutschland oder Europa oder so hergestellt ist. Also solche Sachen spielen da auf jeden Fall auch mit rein. Selbes halt dann bei Verpackungsmaterialien. Wenn sie halt kompostierbar sind, ist es auf jeden Fall besser, als wenn es eine Plastikverpackung ist, sowas. Ja, und wir versuchen tatsächlich auch viel so im Unverpackt einzukaufen und wann immer möglich eher in Glas, wobei sich da ja auch ein bisschen die Geister scheiden. Solche Sachen.
Ja, also ich denke, es muss halt echt jeder für sich selbst einfach wissen, wie das umsetzbar ist. Und manchmal ist das ja auch natürlich finanziell so eine Sache, ob ich mir das halt jetzt leisten kann, nur faire, vegane Klamotten zu kaufen. Und ja, das muss halt jeder einfach für sich selbst entscheiden. Und ja.
Ich habe eine Frage, die quasi direkt daran anknüpft. Davor würde ich gerne aber noch ein paar Zahlen nennen. Und zwar wird beispielsweise mehr als 83% der landwirtschaftlich genutzten Fläche auf unserem Planeten für Tierhaltung und den Anbau von Futtermitteln verwendet. Das ist eine Fläche, die anstattdessen für Grundnahrungsmittel genutzt werden könnte. Außerdem benötigt die Produktion von einem Kilo Rindfleisch mehr als 50.000 Liter Wasser. Das entspricht etwa dem Jahresverbrauch bei täglichem Duschen. Zudem weisen Studien in bis zu 60% der Fleischproben aus Supermärkten antibiotikaresistente Keime nach. Angesichts dieser Missstände in der Industrie für tierische Produkte, die ihr gerade auch teilweise schon aufgeführt hattet, und insgesamt der Auswirkungen der industriellen Lebensmittelproduktion auf Klima, Umwelt und Gesundheit, ist eine vegane Ernährung überhaupt noch eine persönliche Entscheidung oder müsste sie längst bzw. viel stärker in einem politischen Kontext gesehen werden?
Das ist schön für Leute, die vielleicht nicht so willensstark sind. Nur eigentlich fängt es bei jedem selbst an. Und dann bedarf es halt wenig Entscheidung von irgendwelchen Politikern. Wenn ich einfach für mich die Entscheidung treffe und Dinge mache, dann verändern sich die Sachen ganz schnell, weil wir sehen es ja bei irgendwelchen Supermärkten, je nachdem, was von uns nachgefragt wird, das kommt ins Sortiment etc. pp. Und wenn halt wir alle an der Kasse sagen, du, ich möchte hier keine Plastiktüte mitnehmen, habt ihr nicht auch Papiertüten? Dann haben die schneller Papiertüten da, als du gucken kannst. Oder du sagst halt, ich habe immer meinen Rucksack dabei, ich habe immer meinen Beutel dabei, ich brauche gar keine Tüten mehr. Und irgendwann bleiben die da einfach liegen und verstauben. Dann wissen die auch, okay, wir müssen keine Tüten mehr da hinlegen. Und so funktioniert es, solange ich mich halt darauf verlasse, dass eine andere Instanz irgendwas für mich entscheidet und regelt und auch für die anderen. Da kann ich lange drauf warten. Also das ist meine Sache dazu.
Ja, und ich denke auch, das hat auch echt was mit Bewusstsein zu tun. Also einfach ein Bewusstsein zu schaffen, was mache ich eigentlich so in meinem Leben? Was konsumiere ich in meinem Leben? Was hat das für Auswirkungen auf andere Menschen, auf andere Tiere? Und wenn mir jemand sagt, du darfst das nicht mehr kaufen, das gibt's jetzt nicht mehr, oder du kriegst eine Strafe, wenn du das und das machst, dann verstehe ich ja gar nicht, warum. Dann sehe ich das als was, ja, es ist ja genauso wie wenn man ein Teenager ist und die Eltern verbieten einem irgendwas und dann will ich es ja nur noch mehr machen. Und das ist eben dieser Effekt und das wird nicht dazu führen, dass langfristig alle sagen, ja, vegan, das finde ich gut oder nee, also jetzt Plastik, das kommt jetzt komplett alles weg. Ich meine, das hat ja auch alles Gründe, warum das mal so geworden ist. Und das kann man eben nicht von heute auf morgen durch ein Verbot oder irgendwas umstellen, sondern es geht darum, Bewusstsein zu schaffen, warum ist das überhaupt nötig? Warum sind wir überhaupt, also warum gibt es überhaupt an bestimmten Stellen Krisen oder Probleme? Wo kommen die her und was können wir dagegen tun? Und solange nicht jeder sich damit beschäftigt und für sich einen Weg findet, dass es für sich praktikabel ist, aber dass es halt auch möglichst wenig negative Auswirkungen auf sein Umfeld oder andere Menschen oder andere Tiere hat, ist es halt schwierig. Ja. Ja, es ist natürlich ein langer Prozess, aber es ist halt die Frage,
der ist auf jeden Fall nachhaltiger.
Bringen uns Verbote dahin, wo wir hinwollen, weil, ja, habe ich ja immer gehört.
Stichwort langer Prozess. Also dauert es nicht einfach zu lange, weil angesichts der Tatsache, dass 14,5% aller weltweiten Treibhausgasemissionen aus der Haltung und Verarbeitung von Tieren stammen, zum Beispiel bei einem Kilogramm Protein aus Rindfleisch fallen ungefähr 300 Kilogramm CO2 an. Also müsste es nicht viel schneller gehen? Oder die persönliche Einsicht, dass ein veganer Lebensstil nachhaltiger und besser ist, dauert diese Einsicht nicht einfach zu lange?
Genau, politische Anreize ist auf jeden Fall was ich besser fände als Verbote. Weil zum Beispiel eine Sache, die man schon mal als allererstes machen könnte, ist, dass die Politik aufhört, die Massentierhaltung zu subventionieren. Weil diese Produkte sind ja nur so günstig, weil sie subventioniert werden. Und wenn die Politik nämlich Gemüse und Obst subventionieren würde und für die Bauern Anreize schaffen würde, hey, baut doch lieber biologisch Obst und Gemüse an, statt so eine Massentierhaltungsanlage zu betreiben, dann würde sich das ganz schnell ändern, weil was ändert sich schnell, wenn es um Geld geht? Und das ist immer ein guter Anreiz für in diesem System, in dem wir jetzt noch leben. Deswegen, klar, die Politik könnte das sehr schnell steuern, ja. Aber es ist halt die Frage, ob die das möchten.
Ja, und ich würde es gerne auch noch andersrum aufrollen. Also einerseits ist es in diesem System, in dem halt das normal ist, Tiere und andere Menschen auszubeuten im Namen des Profits, relativ schwierig, das Bewusstsein dahingehend zu verändern, das nicht zu tun. Und wir werden halt von klein auf dazu erzogen. Wir gehen halt in eine Schule, da wird uns das schon beigebracht. Ihr könnt euch ja angucken, in der Schule Schulspeisung, was gibt es da zu essen? Also dann Thema Gesundheit. Wer erzählt uns eigentlich in der Schule, was wirklich gesunde, gute Nahrung ist und was für unseren Körper vielleicht nicht so gut ist? Wer erzählt uns wirklich in der Schule, wie wir im Einklang mit der Natur leben können? Oder gehen wir da vielleicht einfach hin und müssen noch die 17. binomische Formel auswendig lernen, die uns in unserem späteren Leben garantiert nicht weiterbringt? Und da könnten wir viel früher, viel schneller ein Bewusstsein schaffen. Wenn wir dann erst mal 20, 30 Jahre da drin hängen, ist es natürlich unfassbar aufwendig, diese Energie aufzubringen, uns selbst dann zu verändern, zu sagen, ah ja, stimmt, nee, klar, jetzt mache ich das. Sondern dann müssen wir erst mal diese alten Muster irgendwie erkennen, aufbrechen, verändern. Und also wenn das Bewusstsein sich verändern soll, dann auf jeden Fall, weil wir von klein auf damit anfangen. Und das ist halt eher das Problematische, wie wir halt aufgezogen werden. Dann geht es super schnell, weil wenn ein Kind aufwächst und einfach lernt, okay, ich esse keine Tiere, dann muss es da auch nichts mehr ändern.
Ihr habt ja bereits moralische Aspekte der Tierhaltung genannt, aber es gibt auch ökologische Argumente, die für die tierische Milchvariante sprechen. Laut Demeter-Verband kann eine Kuh, deren Mist zum Düngen verwendet wird und die auf der Wiese weiden darf, sogar zur Verbesserung des Klimas beitragen, indem sie den Humusaufbau fördert, der wiederum Kohlenstoff bindet. Wie seht ihr das? Ist hinsichtlich des genannten Aspekts Vegansein wirklich die richtige Lösung?
Ja, ich finde, da werden zwei Sachen miteinander vermischt. Das eine ist, natürlich sind Tiere auf diesem Planeten wichtig fürs Ökosystem, wenn sie denn tatsächlich frei leben. Also es ist klar, dass die auch Biomasse produzieren, durch halt ihre Exkremente etc. Die Frage ist doch, wenn wir Kühe auf einer Weide stehen haben und die dort leben, müssen wir dann immer noch deren Milch trinken oder kann die Kuh nicht einfach ihr Leben auf der Weide leben und wir lassen sie in
Und
Ruhe?
das Kalb trinkt die Milch,
Genau,
stimmt.
weil das die Problematik ist, egal ob du halt der liebste, netteste Biobauer oder der krasseste Massentierhalter bist, die Kuh gibt nur dann Milch. Das ist bei jeder Spezies so. Frauen
Säugetieren.
geben, ja, oder bei jeder Säugetierspezies so. Frauen geben auch nur dann Milch, wenn sie halt ein Kind in diese Welt gebracht haben. Und dann nimmt halt der Bauer der Kuh das Kalb weg. Das Kalb bekommt halt irgend so eine Nähr, sonst was, Ersatzlösung zugefüttert und wir nehmen halt die Milch, damit wir sie trinken können und es ist so nicht notwendig. Also lass die Kuh auf der Weide, auf jeden Fall. Das hilft, das ist klar. Nur wir müssen ja dann nicht noch irgendwie deren Produkte konsumieren oder am Ende noch die Kuh schlachten und sagen, hey, jetzt war sie ja ganz lieb und alles ganz toll, aber jetzt esse ich sie.
Ja, plus, ich habe auch noch zwei Punkte. Erstens ist es halt in Deutschland so, dass 98% der Tierprodukte aus der Massentierhaltung kommen. Das heißt, ich meine, fahr mal raus in die Natur und guck mal, wie viele Kühe du wirklich auf der Weide siehst. Das sind nämlich nicht so viele. In Frankreich oder so, also in anderen Ländern ist es teilweise auch anders. Und zweitens ist auf jeden Fall, wie Lars es eben beschrieben hat, die Gülle schon hilfreich fürs Ökosystem, nur halten wir inzwischen so viele Kühe hier, dass es viel zu viel zu viel Gülle gibt und das inzwischen einfach unser Grundwasser verseucht. Und deswegen muss man sich halt fragen, ob das das dann rechtfertigt, weil einfach diese Balance, die eigentlich von der Natur vorgesehen war, wir völlig
Und
aus dem
Gleichgewicht.
Gleichgewicht gebracht haben.
In vielen Ländern sinkt der Konsum von Kuhmilch, beispielsweise in Deutschland seit 2011 um 8%. Unter dem sinkenden Absatzmarkt von Molkereiprodukten, was sich unter anderem auch auf die Umstellung auf einen veganen Ernährungsstil von einer zunehmenden Anzahl von Bürger und Bürgerinnen in Deutschland zurückführen lässt, leiden als erstes kleinere landwirtschaftliche Betriebe, die den Preisdruck, der eben durch die verringerte Nachfrage von Molkereiprodukten entsteht, weniger standhalten können und daran stärker zugrunde gehen als die größeren landwirtschaftlichen Betriebe. Ich habe den moralischen Aspekt der Tierhaltung verstanden, aber ist es nicht wichtig, vorerst als Übergang zu einer Landwirtschaft ohne Nutztierhaltung einen Ernährungs- bzw. Lebensstil zu leben, der Vegansein mit gezielter Förderung von ökologischen, nachhaltigen bzw. kleineren Betrieben verbindet?
Ich versuche es mal so zu erklären. Also dieser Preisdruck, der findet sowieso schon die ganze Zeit statt. Also auch als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, da war vegan ja noch eben viel kleiner als jetzt diese ganze Bewegung. Und auch da war es schon so, dass die kleinen Bauern mehr und mehr rausgedrängt wurden aus dem Wettbewerb. Und viele Bauern auch gesagt haben, ja, okay, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, bleibe ich bei meinen, weiß ich nicht, 500 Kühen und dümpel so vor mich hin oder gehe ich halt richtig rein, dann brauche ich aber ein paar tausend Kühe und muss halt nochmal richtig Geld investieren. Und also auch da gab es schon diese Entwicklung zu immer mehr Konzentration hin, dass halt Bauern einfach immer größer werden mussten, weil das ist auch, behaupte ich, so ein Politikum, ne? Dieser Milchpreis, der darf ja auf keinen Fall, weiß ich nicht, wohin steigen. Und weil aber alles andere an Kosten steigt, sind die halt gezwungen, es über die Masse zu machen, also immer noch mehr Tiere sich zu halten, etc. pp. Insofern passiert es sowieso. Und ich sehe es halt für kleine Betriebe eher als Chance, denn dieses Wirtschaftssystem funktioniert halt so, ich biete was an und wenn ich keine Abnehmer habe, dann muss ich mir halt was anderes suchen, was ich anbiete. Und in dem Moment, in dem ich merke, okay, die Leute möchten einfach diese Tierprodukte oder diese Milch jetzt nicht konsumieren, ist es ja auch eine Chance, mich damit zu beschäftigen, hey, was wird denn gerade eigentlich nachgefragt? Und dann zu erkennen, hey, Ökoanbau, Biogemüse, vielleicht ist das ja was, vielleicht wird sogar gefördert, das weiß ich nicht. Und da sind wir wieder bei dem Punkt Veränderung. Das tut dann halt vielleicht in dem Moment weh und ist wahrscheinlich auch wirtschaftlich nicht einfach. Ich habe da keinen Einblick in so einen bäuerlichen Betrieb. Nur es wäre halt eine Möglichkeit, tatsächlich sich irgendwie so eher zukunftssicher aufzustellen, zu sagen, ja, ich versuche tatsächlich wenig Chemie zu verwenden, möglichst natürlich Obst und Gemüse anzubauen und ich lasse es einfach sein mit dieser Tierausbeutung. So, das ist mein Blickwinkel drauf. Das ist in der Situation selbst natürlich für so einen Bauern vielleicht anders, weil da hängt die Existenz dran, etc. pp. Da sind ganz andere Ängste am Start. Nur ja, es ist auch gleichzeitig eine Chance.
Ja, ich finde auch, ich finde es halt auch schwierig, etwas, was vielleicht einen Missstand repräsentiert, zu rechtfertigen, dadurch, dass ich sage, ja, aber was sollen die Leute denn dann sonst machen? Weil wir als Menschheit, wir entwickeln uns seit Jahrtausenden immer weiter, sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Und in dieser Zeit gab es immer Branchen, die halt dann irgendwann einfach ihre Wichtigkeit verloren haben oder einfach halt nicht mehr da sind. Ja, ich meine, als es dann die CD gab oder als es dann das Internet gab, da sind ja ganz viele andere Branchen auch weggefallen oder zumindest viel kleiner geworden oder mussten sich dann auch umorientieren. Und das ist einfach ein natürlicher Lauf der Dinge. Und wenn ich halt einfach erkenne, okay, so wie es jetzt läuft, das funktioniert einfach nicht. Und es ist ja so, es wird einfach in Zukunft, so wie es jetzt ist, nicht mehr weiter funktionieren. Und deswegen ist es halt schwierig, sich einfach darauf auszuruhen und zu sagen, ja, aber was machen dann die Leute? Es gibt immer eine Möglichkeit, was man stattdessen machen kann, ja. Und klar, wie Lars eben gesagt hat, es ist schwierig, aber es gehört halt dazu, die Veränderung.
Ja, zum Thema Veränderung. Es gibt ja viele Betriebe, die genau den Aspekt aufnehmen, von dem ihr jetzt gerade gesprochen habt. Also zum Beispiel der schwedische Konzern Oatly, der Produkte herstellt, hat sich ja so ein bisschen jetzt in den letzten Jahren immer weiter vergrößert und es haben sich neue Standorte entwickelt. Und der Geschäftsführer Tony Patterson meinte, dass die jetzige Generation als Postmilch-Generation bezeichnet werden kann. Wie seht ihr das denn? Meint ihr, dass es gerade auch irgendwie ein Trend, der sich jetzt in den letzten Jahren so entwickelt hat, oder ist es wirklich, oder kann man das vielleicht auch als Ernährungsrevolution bezeichnen, in der wir jetzt gerade sind?
Ich hoffe.
Ja, auf jeden Fall. Das, weil wir es ja auch am Anfang gesagt haben, wir haben uns auch durch diese ganze Ernährungsgeschichte ein bisschen mehr noch mit dem Thema Fasten auch auseinandergesetzt. Und das sind alles so Sachen. Da hatten wir als Kollektiv oder einzelne Individuen in der Menschheitsgeschichte schon ein ziemlich gutes Wissen darüber, auch was eine gute Ernährung ist, ohne jetzt so eine großartige, wie heißt es, wissenschaftliche Evidenzbasis oder was auch immer zu haben, sondern es waren einfach irgendwie Menschen, die das schon wussten, was tatsächlich unseren Körpern gut tut und was vielleicht eher schädlich ist und was auch gut für diesen Planeten ist. Und das kommt auf jeden Fall jetzt einfach mehr in so das Bewusstsein vieler Menschen. Es ist medial präsenter und auch so, wenn wir uns mit Leuten unterhalten, zumindest weiß heutzutage jeder schon mal, was vegan bedeutet. Manche haben dann natürlich direkt eine Abwehrreaktion, weil das Wort irgendwie auch schon so ein bisschen negativ besetzt worden ist durch vielleicht mediale Berichterstattung. Und trotzdem weiß jeder schon mal, was das ist. Allein, dass dieser Same,
immer noch nicht jeder, aber.
Ja, dass dieser Same so gepflanzt ist, das zeigt schon, dass da was passiert. Und ja, unser Bewusstsein wird sich zwangsläufig in diese Richtung hin entwickeln, dass wir unser Mitgefühl halt nicht nur auf Mitmenschen, sondern einfach auf alle unsere Mitgeschöpfe auf diesem Planeten ausdehnen. Und dann werden wir ja die Zusammenhänge nochmal ganz anders sehen.
Und ich denke auch, wenn man sich mal so anschaut, wie viele Zivilisationskrankheiten es in der westlichen Welt gibt und wie viele Leute irgendwelche Leiden haben und Allergien. Und ja, das ist einfach, das hängt halt sehr viel mit der Ernährung auch zusammen. Und dieses Bewusstsein verstärkt sich auch auf jeden Fall immer mehr. Und das hat auch wieder was zu tun mit Eigenverantwortung zu übernehmen, ja, und nicht alles an einen Arzt abzuschieben, der einem dann irgendwelche Medikamente gibt, damit es einem wieder besser geht, weil das oft eben nur Symptombekämpfung ist und nicht an die Ursache geht. Und ich glaube, also ich habe schon das Gefühl, gerade auch bei der Milch, das, was mich sehr freut, dass viele Leute gerade irgendwie so auf Hafermilch umsteigen oder so, weil sie einfach merken, dass es ihnen nicht so gut bekommt. Und an sich ist es ja auch irgendwie witzig, diese Laktoseallergie. Das ist ja im Prinzip ist das ja eigentlich keine Allergie, weil wir haben uns ja nur durch die Landwirtschaft jetzt daran gewöhnt oder unsere Körper eben länger dieses Enzym Laktase zu bilden, damit wir Laktose überhaupt verstoffwechseln können, ohne Bauchschmerzen zu bekommen. Aber eigentlich sind wir als Säugetiere nicht darauf ausgelegt, über das Säuglingsalter hinaus noch Milch zu uns zu nehmen, egal ob jetzt die Milch von unserer Mutter oder eben die Milch von einer Kuh. Das ist einfach nicht nötig, weil dafür gibt es halt andere Nahrung und da sind alle wichtigen Nährstoffe drin, die wir brauchen. Und deswegen vertragen eben so viele die Laktose nicht, weil irgendwann der Körper einfach aufhört, dieses Enzym Laktase zu bilden und dann kann die Laktose nicht mehr aufgespalten werden und wir kriegen halt Bauchschmerzen. Und das verstehen inzwischen viele Leute und steigen deshalb um und das freut mich auf jeden Fall zu sehen.
Ja, das sieht man ja jetzt auch in vielen Cafés und Restaurants, vor allem jetzt auch in Mainz. Es gibt ja eigentlich überall die Option zu wählen zwischen Hafermilch und Sojamilch und irgendwie Alternativen. Also, dass es da vielleicht auch einfach einen Wandel in der Gastro-Szene gibt. Ihr kennt euch da vielleicht noch ein bisschen besser aus. Würdet ihr das bestätigen? Ist das in Mainz irgendwie so passiert oder was sagt ihr dazu?
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß noch am Anfang, wo ich vegan war, also vor 5 Jahren halt, da gab es fast nirgendwo, also Hafermilch sowieso nicht und vielleicht mal, ich weiß nicht, wer da ganz am Anfang war, aber so mit Sojamilch war es auch schon schwierig. Und jetzt, wie du gesagt hast, gibt es eigentlich fast überall irgendwie Pflanzenmilch und oft auch jetzt vegane Optionen auf der Karte, die sogar als vegan gekennzeichnet sind und so. Also da ist auf jeden Fall ein Bewusstsein für da. Und dazu wollte ich auch noch was sagen zu dem Trend, was du vorhin angesprochen hast. Es ist bestimmt auch eine Art von Trend irgendwie gerade und es gibt bestimmt auch viele Leute, die das mitmachen oder die sich mehr dafür interessieren, weil es eben gerade vor allem auch in den sozialen Medien irgendwie so ein Trend halt ist, ja. Aber das heißt ja nicht, dass es deswegen schlecht ist, weil ich glaube, es gibt auch genug Leute, die es halt aus Überzeugung machen und für die ganze Bewegung und ja, für das, wofür wir quasi stehen oder warum wir das machen, ist es ja trotzdem gut, ob die Leute es jetzt machen, weil es ein Trend ist oder aus Überzeugung, ist es ja trotzdem gut für die Sache an sich.
Kann man denn sagen, dass vegan sein irgendwie auch was für die obere Mittelschicht ist? Also eine Packung Oatly Barista Edition kostet knapp 2 Euro. Das können sich ja dann nur die leisten, die ein bisschen mehr Geld haben.
Ja, dieses spezielle Produkt, das ist klar. Zwei Aspekte dazu. Das eine ist Prioritäten setzen. Ich habe vor langer Zeit für mich viele andere Konsumgewohnheiten hinterfragt und festgestellt, dass sie nicht sein müssen und habe dann eben auch mit dem wenigen Geld, was ich zur Verfügung habe, es geschafft, mir durchaus hochwertige Produkte leisten zu können, weil ich halt einfach nicht mehr irgendwie das neueste Telefon haben muss, weil ich nicht halt mir ständig irgendwie bei H&M noch einen Doppelpack Unterhosen kaufen muss, obwohl ich schon 40 habe. Ich muss mir nicht ständig neue Schuhe kaufen. Solche Geschichten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es auch sehr viel günstigere Varianten gibt. Es gibt einen einschlägigen Drogeriemarkt, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, der ganz, ganz viele Filialen in diesem Land hat. Und die haben inzwischen sehr viele Bioprodukte von ihrer Eigenmarke und da kostet die Hafermilch 95 Cent die Packung. Ich weiß nicht, was Biomilch im Vergleich dazu kostet. So viel billiger ist sie wahrscheinlich nicht. Und dann bekommst du quasi für den Preis von einer Oatly zwei eben jenes Marktes. Und dann ist es auf jeden Fall vielleicht doch wieder erschwinglich, auch für Menschen, die weniger Geld zur Verfügung haben.
Ja, und auch in Discountern gibt es ja echt inzwischen super viele vegane Produkte, also auch Soja und Hafermilch zum Beispiel für unter 1 Euro. Und ja, also es ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich auch sehe. Das hatte ich ja auch vorhin schon angesprochen. Das ist eben halt so, weil diese tierischen Produkte oder die Herstellung dieser Produkte subventioniert werden. Und das ist halt das Problem.
Ja, stimmt.
Das also ich meine, wenn die Politik andere Prioritäten setzen würde, dann würde das halt auch anders aussehen. Aber im Moment, ja ist es zumindest bei diesen Ersatzprodukten, sage ich mal, schon so, dass die teilweise noch relativ teuer sind, was halt einfach daran liegt, dass der Markt natürlich kleiner ist. Was sich aber auch schon verändert, dadurch, dass der Markt eben immer größer wird. Und wenn man eben eher so den Fokus setzt auf Obst und Gemüse, was auch sehr gesund ist, und sich eben anschaut, was gerade Saison hat und dann eben nochmal günstiger ist und aus der Region vielleicht sogar kommt, dann ist das echt günstig. Also wenn man sich eben von Kartoffeln und Äpfeln und eben was gerade in Saison ist an Gemüse und Obst ernährt, dann ist es auf keinen Fall teuer. Dann ist es eigentlich eine der günstigsten Ernährungsweisen, die man...
Ja.
Ja,
das ging jetzt halt eher ja, um die Milch. Aber da fällt mir nämlich ein, das möchte ich unbedingt loswerden. Das hatte ich ganz vergessen, dass zusätzlich zu den sowieso Subventionen, die in die Massentierhaltung fließen, diese Produkte nochmal subventioniert sind, weil für alle Pflanzenmilches gilt der volle Mehrwertsteuersatz von 19%, während Kuhmilch nur 7%, weil Grundnahrungsmittel hat. Und allein das macht den Preis schon mal höher. Und das sind halt auch Sachen, die weiß halt kaum jemand und sagt dann, ist ja viel teurer. Ja, klar. Weil ich auch schon mal 12% mehr Steuern zahlen muss. Und die gibt der Markt natürlich einfach durch. Also das geht dann halt einfach an Vater Staat mit Mutti Merkel, ja.
Ja, und das ist auch einfach generell, glaube ich, ein Problem, dass viele Leute das einfach nicht auf ihrer Prioritätenliste weit oben haben, wovon sie sich ernähren. Und das habe ich ja vorhin schon angesprochen. Das ist einfach eins der wichtigsten Sachen. Und das lernen wir halt aber auch nicht, was gesund ist und was überhaupt die Ernährung auf uns nicht nur auf unseren Körper, sondern auch auf unseren Geist für eine Auswirkung hat und auf unsere mentale Gesundheit. Und dadurch, denke ich, setzen viele Leute halt andere Prioritäten, wie Lars es vorhin schon gesagt hat, und kaufen sich vielleicht lieber andere Sachen, die, ja, denen sie halt mehr Wichtigkeit zuschreiben.
Okay, also vegan sein und bewusste Ernährung für jede und jeden, für jetzt und in Zukunft, das hört sich schon mal gut an. Habt ihr besondere Tipps, die ihr unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben könnt, wie sie am besten vegan werden können oder auf einen veganen Lebensstil umswitchen können?
Was wahrscheinlich am Anfang ganz gut funktioniert, ist eher einfach mehr weglassen, als versuchen, ganz viele neue Dinge zu implementieren. Das heißt, einfach mal das Fleisch weglassen und dann gar nicht gucken, kann ich das großartig mit vielen anderen Sachen ersetzen, sondern einfach von dem, was dann noch in der Nahrung vorhanden ist, einfach mehr essen, weil mehr Gemüse kann tendenziell nie schaden. Und ich bin ein Freund davon, tatsächlich vielleicht sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe von diesem Film Earthlings vorhin erzählt. Ich meine, davon gibt es inzwischen auch nochmal eine neuere Variante, die nennt sich Dominion, wenn ich richtig informiert bin. Und das kann dem einen oder anderen helfen, sich einfach mit diesen Umständen auseinanderzusetzen, diese Bilder zu sehen, was wir mit diesen Lebewesen machen. Dann ist es eigentlich relativ einfach zu sagen, ah ja, okay, ich weiß, ich mache das jetzt nicht nur für mich, sondern ich mache das auch dafür, dass andere Lebewesen für mich nicht mehr leiden müssen. Ist vielleicht nochmal eine größere Motivation. Und ansonsten, dieses Internet gibt ganz viele Informationen her, wie es wirklich einfach gelingt. Inzwischen gibt es so Aktionen wie diesen Veganuary. Das heißt, einfach den ganzen Januar vegan ernähren. Da meldest du dich einfach an, du bekommst per E-Mail alles zugeschickt an Rezepten, an Informationen. Also es ist wirklich quasi mundgerecht serviert. Und da bedarf es nicht mehr viel, viel Energie, die der Einzelne noch investieren muss. Also solche Sachen, ja, sind auf jeden Fall, glaube ich, hilfreich.
Ja, also das ist wirklich krass, was im Internet, da gibt es echt alle Infos, die man braucht. Also zum Beispiel auch ProVec ist eine gute Quelle. Die haben auch so ganz viele Programme und schicken einem dann Mails und sowas zu. Und das ist dann echt einfach, da wird man richtig an die Hand genommen. Aber ja, meine Empfehlung ist auf jeden Fall, weil ich das selbst so gemacht habe und es für mich gut funktioniert hat. Lars hat es ja anders gemacht, hat er gesagt, von heute auf morgen. Einfach sich selbst nicht so einen Druck zu machen und nicht sich selbst zu sagen, okay, ich muss das jetzt von heute auf morgen machen und es muss alles perfekt funktionieren, sondern einfach zu sagen, hey, ich schaue jetzt mal, wo kann ich anfangen, was fällt mir am leichtesten vielleicht, das wegzulassen, was kann ich am leichtesten ersetzen. Ich probiere mich einfach mal durch. Gerade bei den Pflanzenmilchsorten gibt es so viele verschiedene. Und wenn dann jemand sagt, nee, das schmeckt mir nicht, dann denke ich mir immer, ja, okay, aber es gibt halt wirklich 10 verschiedene Pflanzenmilchsorten und dann auch noch von 50 verschiedenen Herstellern, die auch nochmal alle anders schmecken. Sich da einfach mal durchzuprobieren. Und für mich war das wirklich am Anfang irgendwie so voll schön, so eine voll coole neue Welt mit 1000 neuen Sachen, die ich ausprobieren konnte. Und das irgendwie so zu sehen, also nicht als so eine Restriktion, so, oh Mann, jetzt kann ich das und das und das nicht mehr essen, sondern so mal zu schauen, hey, was gibt's denn alles, was ich noch nie probiert habe? Und einfach mal, ja, das als was Schönes, als so eine neue Entdeckungsreise zu sehen und so langsam halt neue Sachen einzugliedern in die Ernährung und sich einfach Zeit zu lassen damit und es in seinem eigenen Tempo zu machen.
Ja, und natürlich der wichtigste Punkt, einfach in unsere Kochkurse kommen.
Da lernt ihr alles, was ihr braucht.
Das ist tatsächlich oft auch so eine halbe Gesprächsrunde. Wir machen nebenbei auch noch Essen. Da kommen nur häufig so viele Fragen, dass es dann wirklich in so einem Gespräch eher ausartet. So, was kann man hier, da, so und so machen? Und dann können wir halt aus unseren Erfahrungen da auch Sachen weitergeben. Und wir versuchen natürlich auch zu zeigen, wie es relativ simpel und trotzdem lecker sein kann, ja.
Dann vielleicht gerade dazu, ihr habt jetzt von euren Kochkursen schon gesprochen. Was sind denn jetzt eure 3 besten veganen Rezepte, die ihr jetzt noch einmal mitgeben wollt?
Also unser Lieblingsrezept ist jeglicher grüner Salat.
Ja, wir essen sehr viel Salat.
Sehr viel aber dann Grünzeug. Grünzeug soll sehr gesund sein. Also alles, was grün ist, hat viel Chlorophyll, viel Bitterstoffe. Das ist schon mal gut für die Gesundheit. Da haben wir, weiß ich nicht, eigentlich fast nie irgendwie 2 Tage in Folge denselben grünen Salat, sondern immer mit irgendwelchen Abwandlungen. Ja. Das ist wahrscheinlich unser Go-To-Ding. Dann sehr gerne, unser Frühstück sind so Smoothie Bowls. In jeglicher Art und Weise. Wer davon noch nichts gehört hat, das Smoothie kennt wahrscheinlich inzwischen jeder. Ein püriertes Getränk aus Früchten, ein bisschen Gemüse ist meistens mit drin und vielleicht noch irgendwie sogenannte Superfoods. Und das einfach in einer etwas dickflüssigeren Konsistenz zum Löffeln und dann gerne mit einem selbstgemachten Granola oder mit Kakaonips, mit Hanfsamen, mit Kokosraspeln, was auch immer uns einfällt. Das ist so Nummer 2.
Ja, wir machen sehr viel. Gut, das ist jetzt kein Rezept, aber ich finde es mit Rezepten auch immer ein bisschen schwierig, weil ich koche sehr selten nach Rezept. Also ich hole mir immer sehr viel Inspiration und habe auch viele Kochbücher und gucke viel online und so. Und dann hole ich mir da Inspiration, schaue, okay, was verwenden die da? Und dann mache ich es doch irgendwie anders und einfach nach Gefühl. Und das ist irgendwie so mein Tipp, dass man irgendwie so wegkommt von diesen strikten Rezepten, sondern einfach mal in den Supermarkt geht und schaut, okay, was hat denn jetzt gerade Saison? Weil die Sachen schmecken dann meistens auch richtig gut und sind halt auch nicht so teuer. Und was einfach mal dran zu riechen, welches Gewürz könnte dazu passen, welche Gemüsesorten passen vielleicht zusammen, und einfach mal auszuprobieren. Ja, also das ist das auch, warum Kochen mir so viel Spaß macht, weil ich einfach Sachen ausprobiere und deswegen finde ich es immer schwierig, so Rezepte rauszugeben oder mein Lieblingsessen oder sowas. Das ja, habe ich irgendwie nicht so wirklich, weil ich halt immer schaue, worauf habe ich Lust und dann, ja.
Okay, ich habe noch ein Bonusrezept. Ein Bonusrezept für alle Zucchini-Brownie. Einfach bei Ecosia suchen, Zucchini-Brownie.
Vegan?
Ja, vegan, sonst möchte jemand, dass ihr Eier reinmacht, aber ihr braucht die Eier gar nicht, ihr werdet sehen. Und das machen wir sehr häufig, das ist sehr gut, weil es ist quasi ölfrei, fettfrei, denn die Zucchinis geben so viel Feuchtigkeit, so viel Fluffigkeit für den Teig her. Und ja, sowieso halt keine Eier notwendig, das hält auch ganz ohne, denn das Mehl hat eigentlich auch genug Gluten, also selbst mit Dinkelmehl oder sowas, dass der nicht auseinanderfällt. Zucchini-Brownie sucht, findet es sehr lecker, sehr einfach.
Ja, und unser Standardding, was wir sonst oft machen, ist auch Ofengemüse, weil da kann man auch immer das nehmen, was gerade irgendwie halt in Saison ist und man muss nicht viel machen, außer das klein zu schneiden, ein bisschen Öl und Kräuter drüber zu geben und dann in den Ofen schieben. Das ist gelingsicher, das macht satt und es schmeckt gut.
Eure Tipps hören sich auf jeden Fall sehr, sehr lecker an. Ich glaube, wir können das jetzt vielleicht an dem Punkt nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Also vegan zu sein oder vegan zu leben ist auf jeden Fall ein Prozess, bei dem man sich am Anfang auch aktiv dafür irgendwie entscheiden muss und sich auch anfangs viel informieren sollte und auch Dinge vielleicht trotzdem kritisch hinterfragt und man sich dann bei diesem Lernprozess aber nicht selbst unter Druck setzt und irgendwie auch einfach offen bleibt für alles, was einem so ein bisschen in diesem Prozess begegnet. Und wichtig ist es dann aber letztendlich einfach auch anzufangen, so wie ihr das ja jetzt auch mit Natürlich Lecker gemacht habt, dass ihr einfach gesagt habt, ihr fangt jetzt damit an und ihr seid irgendwie ja Teil von einem Wandel, der jetzt irgendwo hier auch stattfindet. Genau, also wir fanden es super spannend, mit euch zu sprechen und vielen lieben Dank für euren Input. Wir wollten gerne eure Kochworkshops einmal unten verlinken, damit alle auch wissen, wo sie euch finden. Habt ihr noch irgendwie was ihr nochmal als Appell loswerden wollt oder irgendwas, was noch nicht gesagt wurde?
Ich habe noch eine Empfehlung für diejenigen, die Angst haben, dass sie sich bewusst für eine Mangelernährung entscheiden. Es gibt ein sehr, sehr gutes Buch. Der Autor nennt sich Nico Rittenau. Das Buch ist ein sehr dicker Wälzer namens Vegan Klischee AD. Da ist alles an Nährstoffen aufgelistet, Eisen, B12, bla bla bla, alles bekommt ein eigenes Kapitel, ganz viele Studien. Er nimmt diese vermeintlichen Mythen und widerlegt sie oder belegt sie, wie auch immer. Das ist ein super so Startwerk, um auch von der Seite da ranzukommen, dass jemand, der halt vielleicht Angst hat, dass er mit irgendwas unterversorgt wäre, da kann man sich alles erarbeiten. Ja, ich weiß gar nicht, kostet glaube ich 20, 25 Euro. Die sind es auf jeden Fall wert. Ja. Vegan, Klischee, AD. Nico Rittenau, unbezahlte Werbung.
Und wir sind wir leben auch noch, obwohl wir schon seit Jahren vegan uns ernähren.
Ja,
sonst ja, also wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder so, dann könnt ihr uns gerne finden auf Instagram oder auf Facebook und uns dort schreiben oder eben auf unserer Webseite natürlichlecker.de vorbeischauen. Ja, wir würden uns freuen.
Okay, dann vielen Dank für die Inspiration. Also wenn unsere Hörerinnen und Hörer zumindest von diesem Podcast danach jetzt nicht vegan werden, dann weiß ich auch nicht.
Slowly, slowly.
Bis ja. Bald im Kochworkshop, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, cool.
Ja.
Tschüss.
Ciao.